Herzlich willkommen zum Windweitblick, dem Energiewende-Podcast zum Weiterdenken von und mit dem Bundesverband Windenergie. In diesem Format spreche ich mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft über Windenergie, Energiewende und Klimaschutz. Und ich bin Nicole Knutzen, Projektverantwortliche und Podcasterin beim BWE in Schleswig-Holstein. Auch in der neuen Folge unserer kleinen Podcast-Reihe geht es um die großen und kleinen Fragen, die Sie sich vielleicht noch gar nicht gestellt haben, wenn Sie an Windenergie oder Energiewende dachten. Wir reden über das, was noch fehlt und über das, was schon da ist. Und auch darüber, wie wir den Menschen in den Mittelpunkt der Energiewende stellen. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ob die Energiewende auch eine spirituelle Komponente hat oder haben sollte und darum, wer da eigentlich mit wem drüber sprechen soll. Wir machen den Anfang und ich begrüße meine beiden Gäste, den Bischof der Nordkirche im Sprengel Schleswig und Holstein, Herrn Gotthard Magor, und die Klimaaktivistin Gunde Kaiser von Fridays for Future aus Kiel. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo.
Liebe Gunde, du bist 16 Jahre alt und sagtest, dass du bereits seit mehreren Jahren Aktivistin bist für Fridays for Future. Was hat dich damals angetrieben?
Ja, ich glaube, ich war 13, als ich angefangen habe mit Aktivismus. Und das hatte mehrere Gründe, aber ich war in einer nicht so guten psychischen Verfassung, glaube ich. Also ich hatte sehr Schlafprobleme und mir ging es nicht so gut. Und ich hatte diesen großen Weltschmerz, irgendwas ist doch hier nicht richtig. Und dann hat meine Mutter mich auf Greta hingewiesen und mein Bruder hat mir von Fridays for Future erzählt. Und dann habe ich mich informiert und dann mich über den Klimawandel angelesen und so weiter. Und dann, ja, irgendwie dachte ich, ich muss doch irgendwas machen. Ich hatte diesen Drang, irgendwas zu machen, weil ich nicht so weitermachen konnte, wie ich bisher gemacht habe und es einfach ignorieren konnte. So. Und dann bin ich erst zu jeder einzelnen Demo hingegangen und dann habe ich irgendwie Leute kennengelernt, die da aktiv waren. Und dann bin ich selber mal hingegangen und ja, seitdem bin ich dabei.
Und was hat dich fasziniert an diesen Demos?
Also es war so eine unglaubliche Kraft da. Also es waren so viele Kinder und Jugendliche und dachte ich immer so, Politik wäre so eine alte weiße Männersache. Und dann habe ich auf einmal junge Mädchen und junge Menschen gesehen, also so unglaublich divers. Und dann dachte ich irgendwie, ich kann auch was verändern und ich kann was machen. Und dann, ja, das hat mir so eine Kraft gegeben.
Mhm. Herr Bischof, Sie sind jetzt keine 16 Jahre mehr alt, aber an Sie die gleiche Frage. Hatten Sie auch so eine Art Schlüsselerlebnis oder so? Oder was hat Sie angetrieben, sich für Klimaschutz und Energiewende einzusetzen?
Also für mich war das in den 80er Jahren das Stichwort Tschernobyl damals. Also diese Reaktorkatastrophe. Ich erinnere mich da noch sehr genau, wie es die ersten Nachrichten gab und man es gar nicht richtig glauben konnte. Und dann aber doch sehr schnell, man merkte, welche Auswirkungen dramatischen es hat im Land selber damals, aber auch weit darüber hinaus durch die Windrichtung und so weiter und den Fallout auch in anderen Bereichen Europas. Das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Anstoß, der mich fortan doch sehr beschäftigt hat und auch dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und auch versucht habe, hier und da wirklich Dinge auch zu verändern oder anders zu gestalten.
Jetzt höre ich aus beiden Antworten eigentlich raus, dass es wichtig ist, was tun zu wollen, also oder etwas tun zu müssen, um mit dieser eigenen Hilflosigkeit umzugehen. Ist das richtig, so ein Aktionismus?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, die Menschen, die wirklich was verändern wollen, das sind die Menschen, die irgendwie so eine Unzufriedenheit haben und die irgendwie denken, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ich jetzt einfach nichts mache und weiter so lebe. Und ich glaube, solche Menschen gibt's immer und das ist irgendwie wichtig, um Bewegungen anzufangen, wie Greta ja auch.
Ja, und ich finde, ich finde, dass das Reden ist wichtig, nicht? Sich vernetzen, Informationen sammeln, Verbündete suchen, Initiativen unterstützen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es auch darum geht, also wenn man es denn kann, dass man auch versucht, was zu verändern. Und ich finde, es ist eins der Kardinalfragen, ob es gelingt, vom Reden ins Tun zu kommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass zu viel geredet wird und zu wenig getan wird.
Jetzt reden Sie ja als auch als so sind Sie auch als Bischof hier, Herr Magor. Haben Sie das Gefühl, dass Kirche genug tut oder dass Kirche noch redet?
Also Kirche redet, Kirche tut auch etwas, aber sicherlich noch nicht genug. Also was ist genug da darin? Es sind einfach ganz große Herausforderungen, die auch unser eigenes Verhalten, das Gemeindeleben, die Frage, wie gehen wir mit Gebäude, mit Mobilitätsfragen und so weiter um, wie können wir das auch sozusagen im globalen, in der globalen Perspektive eben auch ernst nehmen und daran arbeiten. Und von daher würde ich sagen, es gibt schon wichtige Initiative, aber auch wie in der gesamten Gesellschaft, es gibt so einige Leute, die sich richtig auf den Weg machen. Es gibt, glaube ich, mehr Leute, die auch inzwischen sagen, es muss sich was ändern. Ich bin bereit, auch etwas zu verändern. Aber ich glaube, es ist noch nicht deutlich genug, dass es eben auch in bestimmten Bereichen Verzicht heißen muss, weil es uns anders nicht gelingen wird oder manche optimistische Annahmen ich so nicht teile und wir ja auch sehen, dass wir schon seit Jahrzehnten reden und diskutieren, auch weltweit, und die Wissenschaftler uns doch relativ klar vor Augen führen, worum es geht und dass es aber unendlich schwer ist, jetzt auch im globalen Maßstab zu deutlichen Veränderungen und Reduktionen im Energieverbrauch und so weiter hinzukommen. Also von daher, wir tun sicherlich noch nicht genug, aber die Aufmerksamkeit wächst und auch die Bereitschaft, etwas einzusetzen.
Dürfte ich dazu vielleicht was sagen?
Ja, unbedingt.
Also zu dem Wort Verzicht. Ich finde das Wort Verzicht nicht so gut, weil das so irgendwie impliziert, dass wir auf irgendwas verzichten müssen, was schon uns gehört. Aber was wir mit Verzicht ja meinen, ist, dass wir irgendwie auf Privilegien verzichten müssen. Und ich finde, dieses Wort Privilegien ist so wichtig, weil dass wir jedes Wochenende irgendwo hinfliegen können oder jeden Tag Fleisch essen können, das sind ja Privilegien, die wir haben, weil wir unsere Natur ausbeuten. Und dann ist es nicht, dass wir auf irgendwas verzichten müssen sozusagen, sondern dass wir irgendwie hinkommen müssen, einen nachhaltigeren Lebensstil zu finden. Und das ist ja nicht das, was uns gehört oder dass es das selbstverständlich sein sollte, dass es sowas ist wie Menschenrechte oder sowas, die so universell sind und die so wichtig sind. Und wo auf sowas müssten wir ja nicht verzichten. Wir müssen ja nicht auf Menschenrechte verzichten oder sowas, sondern wir müssen auf irgendwelche Sachen verzichten, die Privilegien sind, weil wir andere Sachen ausgebeutet haben. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen.
Ja, ich glaube, über den Begriff muss man da auch nochmal genauer hinschauen. Ich bin gern bereit, auch einen anderen zu suchen. Was ich meine, ist auch, vielleicht ist das ein ähnlicher Gedanke, dass wenn es um ein gutes oder ein gelingendes Leben geht, wir vielleicht Ansprüche entwickelt haben oder Gewohnheiten entwickelt haben, von denen wir einfach wissen, sie sind schädlich in dieser Hinsicht. Und von daher wir diese Gewohnheiten verändern müssen, ohne aber dieses negative Vorzeichen. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Debatte, vielleicht der Schwierigkeit in der Debatte, dass Verzicht vielleicht auch dann so negativ konnotiert ist. Ich finde aber Verzicht gar nicht zwingend nur negativ, sondern in manchen Dingen wissen wir ja auch, dass manchmal eine Konzentration oder auch eine Fokussierung hilft und wir auch manchmal in der Gefahr sind, uns einfach auch zu zerstreuen mit all den Möglichkeiten, die uns irgendwie vor Augen sind und die wir auch hier als Mitteleuropäer jedenfalls nutzen können, wesentlich mehr als viele andere Menschen und Bevölkerungsgruppen auf dieser Erde.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich möchte noch mal ganz kurz bei dem Wort Verzicht bleiben. Ich finde das, was du gesagt hast, Gunde, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte trotzdem diesen Begriff noch weiter dehnen und weiter nutzen, weil ich glaube, in diesem Kontext alle das Gleiche meinen. Und deswegen noch mal an Sie noch mal die Frage, Herr Bischof. Könnten Sie Verzicht von der Kanzel predigen? Könnten Sie sich vorstellen zu sagen, wir müssten vegan leben oder dürfen nur noch keine großen Autos mehr fahren oder dies Jahr nicht in Urlaub fliegen? Also könnten Sie sich das, was wir an Gewohnheiten lieb gewonnen haben, könnten Sie diesen Verzicht auf diese Gewohnheiten, könnten Sie das den Menschen in Ihrer Funktion auch als Bischof sagen?
Also ich würde mich scheuen, so etwas in dieser Form von der Kanzel zu sagen, weil das einfach keine gute Kommunikationsebene ist. Also in Diskussionen darüber nachzudenken und auch zu fragen, ja, wie nehmen Sie denn die Verantwortung wahr? Oder auch davon zu sagen, wie ich sie selber verstehe und wahrnehme, nur mit diesem moralischen Anspruch jetzt einer Predigt, ist es schwierig. Denn das, es geht um Verantwortung, das ist auch etwas sehr Evangelisches oder Protestantisches. Aber ich würde ungern Menschen an der Stelle wirklich Dinge vorschreiben. Ich könnte etwas davon sagen, was mich beschäftigt und wie versuche ich in diesen Spannungsfeldern mich zu bewegen und meinen Lebensstil zu prägen. Aber ich denke, es gehört auch dazu, ein Stückchen zur Freiheit, dass Menschen da unterschiedlich antworten können im Blick auf ihren Lebensstil oder ihre wie sie sich ernähren. Das ist ja ein ganz großes Thema, das Thema Ernährung. Und ich glaube, es wäre schwierig, wenn wir jetzt als Kirchenverantwortliche da zu konkret Hinweise geben, wohl Fragen zu stellen und Nachdenklichkeit zu stärken. Das ist übrigens schon in den biblischen Schriften gibt es Auseinandersetzungen um die Speisegebote und wie streng man sie befolgen sollte, nicht? Also vor 2000 Jahren. Und da ist sozusagen auch jetzt mal von unserer biblischen Tradition her ein Paulus, der sagt, an der Stelle doch für Freiheit eintritt und nicht für ganz klare Speisevorschriften in gleicher Weise für alle Menschen. Und dem würde ich auch ein Stückchen folgen wollen. Wir haben ja gerade eine aktuelle Debatte über Tempolimit gehabt, auch auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde das diskutiert. Dann hat man sich schließlich entschieden, ein freiwilliges Tempolimit für Kirchenleute jetzt auch zu proklamieren. Das beschäftigt uns jetzt auch und führt aber zu Debatten ohne Ende und auch nicht nur zu guten Debatten. Also muss man manchmal auch durch. Also es ist hier so ein Zeichen, was gesetzt wird, aber es zeigt eben auch, wie schwer es ist, wenn man an der Stelle eben gesamtgesellschaftlich argumentieren wollte.
Kannst du da mitgehen, Gunde?
Ja, also ich glaube, vor allen Dingen, weil es ja nicht eine richtige Lösung gibt, ist es ja nicht, also keiner von uns lebt wirklich klimaneutral. Das ist in dieser Gesellschaft, in diesem System, was wir gerade haben, ist es ja überhaupt gar nicht möglich. Ich bin auch nicht perfekt, ich fahre auch manchmal Auto. Ich meine, ich lebe schon vegan und so, aber ist es nicht, dass ich jetzt rumgehe und Leute sagen, ihr müsst vegan leben, weil das ist die perfekte Lösung, da kommen wir ja gar nicht weiter. Ich glaube, die Verantwortung, also natürlich hat jeder individuelle Mensch hat eine eigene Verantwortung vor seinem eigenen Gewissen und jeder muss das natürlich selber irgendwie verantworten können, aber ich glaube, die Hauptverantwortung liegt jetzt tatsächlich bei den Politikern und bei den großen Konzernen und bei den Leuten, die so große Macht haben, dass sie daran was, an dieser großen Krise was verändern müssen und die auch mit verschuldet haben, natürlich auch zum großen Teil. Und deswegen, liegt die große Verantwortung. Und natürlich, jeder individuelle Mensch muss was machen, aber da gibt's, wie gesagt, ja keine perfekte Lösung. Deswegen, also ich kann das sehr gut verstehen.
Ich habe gerade neulich gehört, dass 10% der wohlhabendsten Deutschen so viel CO2-Äquivalente emittieren pro Jahr wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung.
Ja.
Das soll nicht heißen, dass die prekär lebenderen Haushalte keine Verantwortung tragen für den Erhalt der Zukunft. Natürlich tun sie es auch. Verantwortung kann man ja nicht teilen. Verantwortung ist kein Kuchen, den man aufteilt zwischen Arm und Reich oder viel und wenig. Gleichwohl möchte ich nochmal einhaken bei dem, was Sie sagten, Herr Magor, dass von der Kanzel Verzicht predigen eine ungeeignete Maßnahme ist, so. Aber vielleicht hat Kirche auch eine andere, vielleicht geeignetere Maßnahme. Ich habe bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch bin ich auf das Thema Klimatheologie gekommen. Also wenn wir jetzt die Flughöhe ändern, weg von dem Moralisieren von der Kanzel, was, wo Sie auch völlig zu Recht gesagt haben, das ist offensichtlich ja nicht so ein geeignetes Instrument, hin zu einer Flughöhe, die erst einmal beschreibt, unter was für einem Dach wir uns bewegen. Und da bin ich eben auf das Wort Klimatheologie gestoßen. Und Sie haben auch spontan zugesagt bei dieser Überschrift. Sind Sie vorher denn schon mal mit dem Begriff konfrontiert worden?
Also vielleicht nicht mit diesem Begriff so, Klimatheologie, wohl aber mit der Frage, dass natürlich die Diskussion um das Klima ganz viele theologische Aspekte berührt und die beschäftigen uns als Kirchen ja schon auch seit den 70er Jahren, also seitdem auch einerseits Wissenschaftler, Club of Rome und so weiter, sich artikulieren, aber dann auch im UN-Bereich diskutiert wird, geschieht das im kirchlichen Rahmen auch. Wir bringen das so ein bisschen auf diese Trias Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das wird so unter dem Begriff konziliarer Prozess beschrieben seit den 80er Jahren. Übrigens in der DDR mitentwickelt, noch, also vor der Wende, in Gemeinden und Kirchen im Bereich der DDR. Und also wenn man mal dieses drei nimmt, also sagt, einerseits geht es um Fragen der Gerechtigkeit dabei, sind wir auch bei sozialen Fragen, auch das, was vorhin genannt wurde, ökologischer Fußabdruck in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Aber es hat auch eine Friedensdimension, diese Thematik. Die Bewahrung der Schöpfung ist sozusagen das Zentrum vielleicht, auf das wir heute gucken. Und das hat in der Tat, da gibt es ein Grundverständnis, das sich vielleicht auch ausdrückt in einer vielleicht auch zentralen Schrift jetzt im Bereich der evangelischen Kirche aus den letzten Jahren. Die trägt nämlich die Überschrift "Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben". Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Formulierung. Also wir haben nicht hier einen Stern, einen Planeten, den wir ausplündern können, sondern er ist geliehen uns und auch für weitere Generationen und auch Generationen vor uns und nach uns. Und deshalb, und daraus entsteht eben eine besondere Verantwortung auch dafür. Das ist die eine Seite. Und dann würde ich sagen, zum Stichwort Klimatheologie gehört auch all das, was wir auch in unseren Traditionen biblischer Texte oder Lieder haben, wo die Schönheit der Schöpfung auch besungen oder formuliert wird. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, von ganz großer Bedeutung ist, dass wir auch, es hat auch mit Bildung zu tun, aber es hat auch mit Wahrnehmen und Dankbarkeit zu tun, zu sehen, was für ein Wunder diese Welt ist, von Pflanzen und Tieren, die unbelebte Welt auch, die uns umgibt, und dass wir als Menschen sehr wohl darauf achten, in welchen, ja, Wechselverhältnissen wir auch leben, und dass die Ausbeutung und die Zerstörung einfach nicht akzeptabel sein kann, weil alles mit allem auch verbunden ist.
Jetzt bin ich noch groß geworden bei dem Begriff Schöpfung mit "Macht sie euch untertan". War das ein Übersetzungsfehler?
Nein, das ist schon auch ein Teil von den Schöpfungsberichten, aber es wird doch inzwischen deutlich anders auch ausgelegt, und es wird sehr viel deutlicher jetzt formuliert, dass es darum geht, eben dieses Untertansein eben keine Rechtfertigung für Ausbeutung und Zerstörung und Ausplünderung ist, so wie ein Warenlager, sondern dass es darum geht, sehr wohl die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Lebewesen zu sehen. Und das ist, finde ich, auch faszinierend, wie viel da auch entdeckt wird inzwischen, Blick auf Wälder und Ökosysteme, was sozusagen an Land und im Wasser sich entwickelt und wie wichtig das auch für die Klimaentwicklung ist. Und dass also dieser, sagen wir, etwas anthropologische Blickpunkt in dieser Tradition, nicht, die Sie gerade benannt haben, "Macht euch die Erde untertan", dass man diesen Satz nicht isoliert einfach als Begründung dafür nehmen kann, sondern dass es sehr viel komplexeres Thema ist.
Im Grunde kannst du da mitgehen, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ist dir das an Klimaschutzaussagen, an Klimatheologie genug?
Ja, also ich glaube, ich habe mir ehrlich gesagt um diesen theologischen Aspekt vor diesem Podcast gar nicht Gedanken gemacht, weil für mich war das klar, dass es, also für mich war das auch ohne Religion einfach, das ist, also das ist so die Lage, die Krise, die Krisensituation, das wird passieren und deswegen muss ich jetzt was machen und deswegen habe ich mir, also da war diese Verantwortung, die ich ja verspürt habe, schon diese, ohne diesen theologischen Aspekt schon da, deswegen würde ich da eigentlich gar nichts hinzufügen wollen. Ich finde, der Herr Bischof hat das schon sehr gut gesagt.
Mir fehlt dann noch ein bisschen die spirituelle Komponente in diesem, um das Ganze vielleicht für meine Begriffe theologischer zu machen, bei Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Wo ist da die Spiritualität?
Ja, die ist in den Begriffen natürlich so noch nicht erkennbar. Aber wenn ich daran denke, wie wir zum Beispiel Gottesdienste feiern, gerade in den Frühsommermonaten, auch Outdoor-Gottesdienste, wenn ich an Lieder denke, wie Geh aus mein Herz und suche Freud, und also wo Paul Gerhardt sozusagen die ganze Schöpfung, die Bienenschar kommt da in einer Strophe vor, die unterschiedlichen Tierbereiche einfach besingt, die Schönheit dieser Schöpfung. Also wir erleben diese Spiritualität in Gottesdiensten, wir erleben sie aber auch manchmal auf Pilgertouren, wo man dieses Erleben von Natur und Schöpfung verbindet, auch mit biblischen Texten. Es gibt zum Beispiel, das ist auch interessant, ökumenisch den 1. September als Tag der Bewahrung der Schöpfung, wo das kommt sehr stark von den orthodoxen Kirchen, also den osteuropäischen Kirchen her, dieses Datum genannt wird. Wir kennen aber auch Franz von Assisi zum Beispiel in der Tradition mit wunderbaren Texten und die stehen auch, die werden ja auch gebetet oder gesungen oder sie werden auch ausgelegt, in Predigten wird auch darüber gesprochen und ich würde sagen, da erfährt man etwas von der spirituellen Dimension und ich glaube, dass das, und vielleicht ist der Grund, das Grundmoment ein Empfinden dafür, dass die Schöpfung eben eine Gabe ist, etwas, was uns gegeben und anvertraut ist als Menschen und etwas besonders Schönes ist. Und deshalb alles das, was zerstörerisch wirkt, und das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen, bei uns selber, aber auch im globalen Kontext, eben dem widerspricht, wie die Schöpfung, ja, also ich würde jetzt mal religiös sagen, wie sie von Gott angelegt ist, in der Vielfalt und in dem Reichtum. Und insofern folgt dann relativ schnell auch dieser Verantwortungsaspekt da drin. Aber das wäre meine Antwort nochmal auf Ihre Frage nach der spirituellen Dimension.
Ich würde die Frage auch nochmal gerne weitergeben, Gunnar, braucht die Debatte um Klimaschutz, braucht die eine spirituelle Komponente deiner Meinung nach oder brauchen wir jetzt ganz andere Dinge?
Also meine,
oder brauchst du von Kirche ganz andere Dinge?
Also meine Frage wäre dann, was ist denn die Definition von Spiritualität? Da gibt's ja ganz viele Leute, verbinden damit ganz viele verschiedene Sachen und ich weiß nicht, ich glaube natürlich, also ich verbinde damit irgendwie eine Emotionalität auch und ich finde, wir brauchen, also ich brauche irgendwie einen Ansporn, um Aktivismus zu betreiben und ich muss irgendwas schützen wollen, um kämpfen zu wollen und jedes Mal, wenn ich durch einen Wald gehe und dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas bewegt das in mir, wenn ich diese Schönheit der Natur sehe, ganz abgesehen von Religion, einfach diese Ruhe und diese Friedlichkeit und dann denke ich mir jedes Mal, das müssen wir doch schützen. Und wenn ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich nicht unbedingt diesen Aktivismus machen in der Form, die ich jetzt mache. Und ich glaube, jeder von uns muss diese Erlebnisse haben und irgendwas schützen wollen, um ja irgendwas verändern zu wollen. Deswegen glaube ich, ist das schon wichtig.
Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist auch das ein ganz wichtiger Impuls, dass man etwas von dieser Schönheit und Vielfalt Wahrnehmung erkennen kann. Und das kann man religiös interpretieren, muss man aber nicht und kann trotzdem gut zusammenarbeiten. Nicht? Also ich finde, so wie Sie das beschreiben, das ist ja die spannende Frage. Was ist das eigentlich, was in uns so etwas auslöst, so ein Empfinden? Hier ist etwas bedroht oder hier muss etwas geschützt werden. Das kann ja was Kognitives sein, also ein Wissen, eine Einsicht, aber es ist auch ein Empfinden, nicht? So geht es mir selber auch in bestimmten Situationen, wo ich irgendwie anders nochmal angesprochen werde und sich nochmal in mir dieses Gefühl verstärkt, ja, wir dürfen die Erde einfach nicht preisgeben, der allen möglichen Nutzungswünschen oder Ausbeutungsimpulsen. Und wir sind selber auch beteiligt und müssen eben selber auch handeln.
Also es geht so ein bisschen in diesem Motivationsbooster, sag ich mal so, der eigenen Berührtheit oder des eigenen Berührtseins, wenn ich das richtig verstanden habe. Mir ist noch ein anderer Punkt gerade wichtig geworden bei dem Bild der Gottesdienste draußen in der Natur oder in den Waldgottesdiensten, dass vielleicht Kirche auch für eine gewisse Repräsentativität steht, auch für eine gesellschaftliche Repräsentativität steht, vielleicht auch für die Repräsentanz steht, die Schöpfung bewahren zu müssen. Und im Vorgespräch sagtest du mal, dass du dir viel mehr gesellschaftliche Vertreter wünscht und viel mehr Repräsentanz wünscht. Und kann Kirche das deiner Meinung nach leisten? Also für wen oder was wäre Kirche für dich gesellschaftlich stellvertretend?
Ich glaube, die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung, aber so wie ich das gerade sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass Kirche alles repräsentiert. Also die meisten Sachen, die ich von der Kirche mitbekommen habe oder die hohen Kirchenvertreter, die ich jetzt kennengelernt habe, das waren alles weiße Männer, und das zeigt natürlich schon irgendwas. Das heißt ja nicht, dass, also in der katholischen Kirche ist das noch was anderes, aber das heißt nicht, dass Frauen das nicht können oder dass People of Color das nicht dürfen oder so. Das heißt einfach, dass diese Repräsentanz noch nicht da ist. Und ich glaube, das ist momentan noch nicht so, oder finde ich, nehme ich das noch nicht so wahr, dass Kirche schon alle Menschen repräsentiert. Das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Aber ich glaube, das kann sich ja auch verändern. Das geht ja schon in die richtige Richtung wie momentan.
Wen repräsentierst du?
Ich glaube, ich repräsentiere unterschiedliche Leute, je nachdem, oder unterschiedliche Gruppen, je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Ich glaube, momentan ist so. In diesem Podcast repräsentiere ich natürlich Fridays for Future und die junge Generation. Ich weiß nicht, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich auch nicht alle Leute repräsentieren kann, aufgrund von meinen Privilegien. Ich kann nicht die sozial Benachteiligten repräsentieren oder die Immigranten oder die, ja, auch Person of Color, kann ich auch nicht repräsentieren aufgrund meiner Privilegien.
Herr Magor, wen repräsentiert Kirche?
Also Kirche bildet ja einen guten Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft ab, nicht? Also von daher ist es eine ganz große Weite auch. Und ich sage jetzt mal hier zu unserem Bischofskollegium hier in der Nordkirche, wir sind immerhin zwei Frauen, zwei Männer, aber ich gehöre sicherlich auch eher in die Rubrik der älteren weißen Männer, ganz sicher. Gleichwohl versuchen wir auch, dieses Thema kulturelle Öffnung zu beleben auch. Also das heißt, dass wir auch jetzt zum Beispiel durch Flüchtlingsströme und so weiter sich Gemeinden auch verändern. Das ist 2015/16 sehr deutlich gewesen. Das ist aber auch jetzt, wird das deutlich. Also Gemeinden verändern sich. Aber ich würde es vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene sagen. Ich habe zum Beispiel viel auch mit Landwirten zu tun. Und zwar mit auch ganz unterschiedlichen Strömungen in der Landwirtschaft. Das ist ja total spannende Diskussion, und versucht die auch mit zu verfolgen und das Gespräch zu suchen an der Stelle. Ich habe aber auch mit jungen Leuten zu tun. Also das gibt ja eine große Zahl von jungen Leuten, die das freiwillige ökologische Jahr machen bei einem kirchlichen Träger, nämlich auf dem Koppelsberg. Das sind tolle junge Leute, die ich auch gelegentlich kennenlernen darf. Oder es gibt ja auch gerade im Jugendbereich noch ganz andere Gruppen. Es gibt die Pfadfindergruppen, die sich schon auch mit dem Thema beschäftigen. Oder Klimasale ist so ein bestimmtes Projekt auch der Nordkirche, wo es um auch der Klimaveränderung auf dem Meer, aber auch im globalen Kontext und in der eigenen Lebensführung geht. Also das sind jetzt so ein paar Stichworte. Und dann gibt es aber auch so, sagen wir mal, die ganz, wie soll man sagen, die unterschiedlichen Leute in den Gemeinden. Also von daher Repräsentanz. Ich bin als Bischof für wirklich sehr, sehr viele Menschen zuständig und versuche, ein guter Dialogpartner da zu sein, so gut es geht. Und wir repräsentieren aber keine spezielle Gruppe in der Gesellschaft, außer dass man sagen könnte, es sind vielleicht Menschen, die ja, sie, die in der christlichen Tradition beheimatet sind oder irgendwie einen Bezug haben oder auch eine Motivation bekommen oder auch ein Gemeinschaftsgefühl empfinden. Das kann man vielleicht sagen. Aber ansonsten ist es, findet sich bei uns in der Kirche ja wirklich die gesamtgesellschaftliche Realität auch nochmal abgebildet.
Jetzt nochmal eine Frage an euch beide. Es gibt ja auch Christen for Future und Kirche for Future oder Church for Future. Kennt ihr die? Sind die irgendwie sichtbar?
Ich habe was von denen gehört und so, aber wir haben jetzt persönlich noch nichts mit denen zu tun gehabt. Ich glaube vielleicht, weil auch gerade die in Kiel vielleicht nicht so sehr aktiv sind oder so. Aber ich wäre da jetzt nicht unoffen, oder ich glaube, wir alle wären da nicht unoffen zu, weil ich glaube, jede Person, die sich irgendwie für Klimaschutz einsetzt, ist irgendwie willkommen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Krise zu bewältigen, und da nehmen wir natürlich jede Hilfe, die wir kriegen können.
Herr Margot, kennen Sie die Gruppen?
Ja, ich habe so einzelne Gespräche geführt. Also ich komme schon mal mit Repräsentanten auch bei am Rande von Synoden und so weiter zusammen. Aber es sind, soweit ich es weiß, relativ kleine Gruppen. Ich habe mehr zu tun mit denen, die bei uns in den Kirchenkreisen oder Gemeinden aktiv sind. Also wir haben ja, in jedem Kirchenkreis gibt es Klimamanager, und wir haben andere Akteure, die versuchen wirklich was zu verändern. Das ist ja ein großes Thema in den Gemeinden auch. Nicht nur jetzt, weil die Energie so teuer geworden ist, sondern weil wir auch einen Klimaschutzplan ja entwickelt haben als Kirche und verfolgen mit doch ambitionierten Zielen. Und auch dort ja sagen, wir wollen nicht nur drüber reden, wir wollen auch nicht nur Hochglanzbroschüren mit tollen Zielen, sondern wir wollen auch Transformationspfade beschreiben und entwickeln. Und da arbeiten wir und ich auch persönlich sehr intensiv auf nordkirchlicher Ebene mit ganz vielen Akteuren zusammen.
Arbeiten Sie auch mit Fridays for Future zusammen, mit dieser Pfadausarbeitung?
Also es gibt so vereinzelt Kontakte. Wir haben aber sozusagen aus der kirchlichen Jugend selber, die ist auch beteiligt in allen Prozessen. Also wir haben auch auf der Ebene der Nordkirche einen Klimaausschuss, wo es auch extra Plätze für die Vertreter der jungen Nordkirche gibt, so nennen wir sie. Das heißt, wir haben aus unserem System, aus den unterschiedlichen Bereichen, wirklich sehr aktive junge Leute, die auch mit diskutieren und auch wichtige Fragen stellen und auch fragen, seid ihr eigentlich, oder hinterfragen, ob wir schnell genug im Handeln sind und so weiter. Also wichtige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Repräsentanz. Es gibt gerade eine, oder sehr aktuell in den Medien präsent, eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen, die auch eine eigene Repräsentanz für sich einfordern. Ich meine die Last Generation oder Extinction Rebellion, die eine andere Art oder eine andere Form von Protest gewählt haben, die sich festkleben an Straßen oder Bildern oder Kunstwerke mit Dingen bewerfen. Kartoffelpüree oder Ketchup, irgendwie sowas. Ist das eine Form des Protestes, die es jetzt braucht, weil wir mit diesem Reden nicht mehr weiterkommen und es zum Tun noch nicht reicht?
Ich kann das nicht so ganz einschätzen, inwiefern das tatsächlich zur Debatte beiträgt und Leute zum Handeln auffordert oder ob das einfach Leute wütend macht. Aber ich kann die Gründe für diese Aktion unglaublich gut verstehen, und ich habe dann einen sehr großen Respekt vor, weil die Menschen ja sagen, okay, wir machen das jetzt, wir stören jetzt euer alltägliches Leben und machen euch irgendwie unbequeme Situationen, aber warum machen wir das? Wir machen das, weil es irgendwas braucht, um euch aus dieser Bequemlichkeit herauszureißen und auf diese größte Krise der Menschheit aufmerksam zu machen. Und die Frage ist, inwiefern das tatsächlich funktioniert, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Aber ich meine, es ist ja nicht irgendwie schädlich, das irgendwie auszuprobieren. Und ich glaube, allein das jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, zeigt ja schon, dass da dass da irgendwas, dass sie irgendwas richtig machen, dass die den Finger in die Wunde legen und dass da irgendwas wehtut, sonst würde das ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, ich glaube schon, dass es, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, weil eigentlich müssen die Fakten und die Wissenschaft genug sein, um diese Krise irgendwie, irgendwas gegen diese Krise zu unternehmen, aber wenn das nichts gebracht hat bisher und dann finde ich das absolut gerechtfertigt, das auch auszuprobieren.
Herr Margot, was ist Ihre Meinung?
Also ich nehme schon die große Ernsthaftigkeit dieser Gruppen wahr. Es hat ja auch Menschen gegeben, jetzt vor der Bundestagswahl, die durch Fasten, auch richtig dramatisches Fasten über lange Zeit versucht haben, Aufmerksamkeit zu entwickeln und auch die Politiker, also Gespräche mit den Politikern einzufordern. Ich bin mir nicht so sicher, also Aufmerksamkeit bekommen sie ganz sicher, ohne Zweifel, sehr große Aufmerksamkeit. Aber inwieweit es wirklich für das Thema förderlich ist, da bin ich etwas skeptisch, weil ich fürchte doch, dass ein großer Teil von Aufmerksamkeit auch mit Abwehr und mit Distanzierung verbunden ist. Aber steht mir, glaube ich, nicht zu, das letztlich zu beurteilen. Das müssen diejenigen machen, die sich dort engagieren. Und deren Ernsthaftigkeit nehme ich schon wahr. Und dieses Gefühl, wenn wir nicht jetzt wirklich dramatisch etwas verändern, dann ist die Zeit abgelaufen, nicht? Das ist ja auch mit dem Namen dieser Gruppe verbunden. Ich bin da so von meiner Einschätzung nicht so pessimistisch, sondern ich habe immer noch etwas mehr, sagen wir mal, etwas optimistischeren Blick auf die Handlungsmöglichkeiten und auch Veränderungsmöglichkeiten. Aber ich nehme das schon sehr ernst, dass es doch viele, nicht nur junge Leute gibt, die an der Stelle eine andere Einschätzung haben.
Also Sie wären quasi nicht sauer, wenn sich Aktivisten mit jetzt an den Altar kleben würden oder eine Jesusstatue mit Kartoffelpüree übergießen würden?
Doch, das würde, ich finde, das ginge für meine Begriffe doch zu weit an der Stelle. Also ich finde, unkonventioneller Protest ist völlig in Ordnung. Aber es gibt auch Grenzen. Ich muss mal sagen, für mein eigenes Gefühl, ich finde die Aktion in den Museen, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das mit dem Festkleben und gewisse Blockadesituationen zu schaffen, dafür habe ich ein gewisses Verständnis und das kann ich nachvollziehen, an den Punkt zu kommen. Aber es gibt dann Formen, mit denen ich dann doch auch meine Schwierigkeiten habe. Und die hätte ich da schon auch. Das fände ich nicht angemessen.
Also ich glaube, die Begründung für das in den Museen und so weiter war ja, dass die Menschen sich gefragt haben, warum regt ihr euch so auf, wenn wir Kunstwerke zerstören oder, naja, nicht mal wirklich zerstören, ist ja nichts passiert. Aber warum regt ihr euch darüber so auf? Und da gibt's einen riesen Aufschrei. Aber warum regt ihr euch nicht auf? Also diese Kunstwerke haben ja keinen nachhaltigeren, in Anführungszeichen, jetzt sehr provokativ gesagt, nachhaltigen Wert für unsere Gesellschaft. Es hilft nicht, irgendwie Menschen zu leben. Aber warum regt euch das nicht so sehr auf, dass unsere komplette Welt zerstört wird und unsere Lebensgrundlage? Warum gibt es einen größeren Aufschrei, wenn Kunst zerstört wird, als wenn unser Planet zerstört wird? Und darauf wollten die Leute Aufmerksamkeit bringen. Und diese Menschen sage ich auch nicht, wir wollen, dass ihr das gut findet und wir wollen, dass ihr das alles beklatscht und lobt, dass wir das machen, sondern die Menschen sagen, wir nehmen in Kauf, dass wir kritisiert werden, dass wir verhaftet werden, dass wir diese Konsequenzen tragen müssen. Wir nehmen in Kauf, dass wir nicht gemocht werden, dafür, dass Aufmerksamkeit auf dieses Thema gebracht wird. Und das, finde ich, ist respektabel. Ich meine, diese Menschen tragen dann ihre Konsequenzen und die verlangen ja von niemandem, dass sie das gut finden. Die wollen ja, dass Menschen das nicht gut finden. Das ist ja ihre Taktik, damit Aufmerksamkeit auf dieses Thema gebracht wird. Und ich finde, das ist irgendwie eine Art und Weise, Protest zu machen, wo ja diese Kritisierung und diese, ja, Verurteilung von der Aktionsform ja irgendwie vorausgesetzt wird, um Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bringen. Deswegen ist es irgendwie, wie gesagt, finde ich das auch nicht, würde ich das auch nie verurteilen, sondern ich sehe das einfach als eine Taktik an. So. Und ich finde, es gibt diese größte Krise der Menschheit und nichts ist wichtiger jetzt in diesem Moment, als diese Krise zu bewältigen. Und ich finde, da finde ich, wenn nicht ernsthaft Schaden an Menschen kommt, dann finde ich, ist sehr, sehr, sehr vieles irgendwie vertretbar.
Also wenn man, also ich finde, das ist ja ein Zusammenhang, aber der ist nicht einfach zu vermitteln, glaube ich, diesen Zusammenhang zu sagen, nicht sozusagen mit der eigenen Aktion letztlich auf das andere Thema und die weitreichenden oder die viel existenziellere Problematik hinzuweisen. Aber was ich verstehen kann, ist ja, dass wir da ein großes Thema haben, was auch in der Konsequenz schwer auszuhalten ist. Nämlich, wenn man auf diese globalen Aspekte schaut und auf das Thema Klimagerechtigkeit, das finde ich einen ganz wesentlichen Begriff, also dass es schon heute massiv diejenigen unter den Folgen des Klimawandels eben heute schon leiden, die nur zu einem ganz geringen Prozentsatz überhaupt an den Ursachen beteiligt sind und umgekehrt wir hier, sagen wir, in den nördlichen Regionen als Hauptverursacher noch am wenigsten davon mitbekommen. Also das ist, finde ich, das ist ein Zusammenhang, auf den man ja gar nicht oft genug hinweisen kann und den wir auch kirchlich natürlich schon lange sehen und auch durch viele Aktionen, Brot für die Welt, Partnerorganisationen, Bildungsarbeit in vielen Ländern ja auch aufgreifen. Und letztlich kommt da ja nochmal das Thema auch in den Blick, dass der Klimawandel eben auch für Fluchtursachen, Fluchtbewegungen, Armutsmigration und so weiter auch von zentraler Bedeutung ist. Das heißt, wir werden in diesen globalen Folgen, also die sind ja jetzt schon spürbar und die werden noch sehr viel stärker werden. Und von daher ist es schon ein Thema, was uns immer wieder herausfordern muss und was aber, wo man gleichzeitig sagen muss, diese Zusammenhänge zu sehen, ist auch nicht einfach. Und man muss eben gute Form finden, um auf diese Zusammenhänge immer wieder hinzuweisen. Und gut, da suchen verschiedene Gruppen und Initiativen eben jeweils ihre eigenen angemessenen Formen dafür.
Dem einen oder der anderen kann der Glaube helfen, nachhaltiger zu leben. Ein jeder hat so seine eigenen Beweggründe. Ich bedanke mich für euer Engagement in Sachen Klimaschutz und auch für das sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Windweitblick, der Energiewende-Podcast zum Weiterdenken von und mit dem Bundesverband Windenergie aus Schleswig-Holstein. Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine Diskussion gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kommentare und Anregungen an podcast.sh@wind-energie.de oder folgen Sie uns auf Twitter @bwe_sh, auf Facebook unter @dieErneuerbaren im Norden oder Instagram @dieErneuerbaren im Norden. Ich verspreche Ihnen, das nächste Thema wird genauso spannend. Wir hören uns.